Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Willkommen zur September-Ausgabe 2025 der Flaschen, worin Wein getrunken und über dies und das geredet wird, mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an?
Wir fangen mit Riesling an.
Riesling.
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 Genau.
Riesling. Daniel Siegmund Riesling Mitterberg IGT. Was heißt IGT?
Das ist Landwein.
Ach so.
Ja. Genau, also im Gegensatz zum Qualitätswein ist das Landwein. Also
nicht mal ein Qualitätswein im Glas, ja?
Nee, nicht mal ein Qualitätswein im Glas. Das ist ja in Italien eh so, da gibt es ja kaum Qualitätswein.
Ne, also. Moment, das ist italienischer Wein. Ach so, Südtirol ist ja Italien. Ja, 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 ja.
Ja, ist schon Italien.
Ja, 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 Entschuldigung.
Also ist autonom, aber ist Italien. Ja, also man kommt halt nicht so direkt drauf, weil Daniel Siegmund und dann steht da Riesling und Silvaner und...
Ja,
und steht dann noch Mitterberg, das hört sich alles so deutsch an.
Das ist ja war auch
mal deutsch.
Ja, quasi. Und österreichisch.
Und österreichisch vor allen Dingen.
Und so also ziemlich deutsch, alles war das mal, glaube ich. Ne?
Nee, Südtirol eigentlich nicht so.
Nee?
Also Südtirol war, also Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation, hat das schon lange zugehört. Österreich-Ungarn irgendwie. War das bei Österreich-Ungarn? Auf jeden Fall war es sehr eng mit Österreich. Also ein Teil von Österreich ist ja auch Tirol eben, also Teil von Tirol. Aber so, jetzt mal im Gegensatz zum Beispiel zu Sizilien, wo wirklich alle mal waren.
Das stimmt.
Ja, wirklich alle. Ist das in Südtirol eigentlich recht glimpflich verlaufen,
würde ich sagen. Ja, stimmt. Die hatten ja nur irgendwie ja Österreich, Italien, Deutschland, dann irgendwie im Dritten Reich.
Hatten halt irgendwann die Nazis da.
Ja, ja, genau. Das war ja dann auch nochmal. Aber, ja.
Wobei sie ja selber auch den Mussolini hatten, die Nazis da. Aber das ist schon tatsächlich auch ein Thema da natürlich. Also bei manchen Weingütern auch tatsächlich noch. Aber ja, also Südtirol ist, finde ich, super spannend. Wir hatten ja auch vor längerer Zeit hatten wir mal so eine Reihe mit so klassischen Südtiroler Weinen, im Wesentlichen auch von Genossenschaften.
Mhm.
Was ja auch das Gros sozusagen des Weinbaus da ausmacht. Also das meiste sind halt tatsächlich Genossenschaften, weil die meisten Weinbauern tatsächlich unter einem Hektar Besitz haben. Ist also klassische Realteilung gewesen. Und insofern hast du ja 5.000, also knapp 6.000 Hektar, sag ich mal. Das ist nicht mal 1% vom gesamten italienischen Weinbau.
Wow,
wir haben ja über 600.000, ja. Ja, Italien ist richtig. Also Italien, Spanien, Frankreich, ja. Aber vor allem Italien, Spanien, die wechseln sich immer mal so wieder ab in der Fläche. Italien ist meistens, glaube ich, noch ein bisschen höher in den Hektolitern. Also gerade in Süditalien, wobei die jetzt in Mittelspanien auch nicht schlecht sind. Aber es ist halt, das sind so 680.000 Hektar und Südtirol halt nur 5.800 davon.
Ich habe so das Gefühl, als käme unglaublich viel Wein aus Südtirol. Dann ist das echt irgendwie in so einer Wahrnehmungsblase bei mir.
Ja, tatsächlich. Ich glaube nicht nur bei dir, weil das ist halt tatsächlich liegt es einfach daran, dass die sehr, sehr stark sind im Marketing mittlerweile.
Ja.
Also die haben sich halt, das muss man echt sagen, wirklich enorm entwickelt. Also die waren, also ich sag mal, die Weinbauanfänge sind halt da wie im Prinzip wie überall anderswo auch so, ja, also schon vor den Römern irgendwie die Räter und dann kamen die Römer und so weiter und dann kamen eben die, vor allen Dingen im Mittelalter kamen dann eben die Klöster, vor allen Dingen tatsächlich eher so Tiroler, also österreichische Klöster, bayerische, schwäbische Klöster, die dort halt wirklich eigene Weingüter hatten.
Die Schwaben die ganzen, machen ja wirklich von nix,
ne?
Halt.
Ne? Nee. Die ganzen Lakaien, die dann für die schuften durften, das war so ab 700, sag ich mal. Und dann, das ging halt jahrhundertelang und dann kam irgendwann, 1850 gab es ja den Herzog Johann in Österreich, der ein ziemlicher Weinfan war und der stand damals schon so auf Burgunder und Bordeaux auch und der hat tatsächlich, und Riesling, und der hat tatsächlich diese Rebsorten dann auch nach Südtirol gebracht, also anpflanzen lassen. Und dann sind diese Rebsorten da eben auch heimisch geworden, was sie eben bis dahin nicht waren, nicht da waren. Und das war recht erfolgreich. Also ich sag mal, bis in die 1930er Jahre war das irgendwie, war der Sankt Magdalena, das ist so einer der Qualitätsweine gewesen, war ein sehr erfolgreicher Südtiroler Wein. Und dann haben die aber eben, wie so viele andere Weinbaugebiete auch, irgendwann immer mehr auf Masse gesetzt. Also vor allen Dingen mit dem Vernatsch, also mit unserem Tollinger sozusagen. Ne? Mhm. Mit dem man halt auch richtig Masse erzeugen kann. Und dann hat man halt Masse gemacht statt Klasse. Und dann ist es irgendwann abgerauscht. Ja. Und dann hattest du irgendwann früher haben sie das mit Fuhrwerken nach Österreich gebracht, nach Deutschland. Und dann haben sie es irgendwann halt mit Tanklastzügen nach Deutschland gebracht und dann hast du halt das, was, also den klassischen Gerhard Polt, ne?
Ja.
Das siehst du auch Spitzenwein. Ne? Und hat dann irgendwie so eine 1,5 Liter Flasche Kalterer See Auslese, Rest süßen Vernatsch, ne? Das war sozusagen das Ende des, quasi gefühlt das
vom
Ende
Lied.
Des Tiroler Weinbaus, ne?
Sag mal, genau. Woher kommt das, dass ich mit Südtiroler Weinbau Muscatella verbinde? Das ist einer der ersten Weinnamen oder wenn nicht der erste Weinname, den ich als Kind jemals gehört habe. Vielleicht kommt es daher oder ist es da auch stark verbreitet?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, also was, dann ist es ein Kindheitsding.
Also das ist wahrscheinlich ein Kindheitsding. Also was stark verbreitet ist als aromatische Rebsorte, ist natürlich der Traminer oder vor allen Dingen der Gewürztraminer, was auch auf der Hand liegt, weil Tramin ja in Südtirol liegt. Also kommt nicht daher, kommt ja eigentlich aus dem Jura, was jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg ist, aber kommt nicht aus Südtirol, aber hat halt irgendwie den Namen hier bei uns, also im deutschsprachigen Raum irgendwie haben die den Namen quasi übernommen, ne? Traminer oder Gewürztraminer. Und das ist auch ziemlich erfolgreich. Also ich sag mal 80er Jahre, da war so das Ende für die, das Ende der Fahnenstange, weil immer weniger Geld für den Liter bekommen, aber immer höhere Produktionszahlen gefahren. Das haben die dann irgendwann gemerkt, dass das nicht mehr geht, also dass das zu nichts führt, ja. Mhm. Und dann haben die sich tatsächlich, und das finde ich wirklich großartig, muss ich sagen, dieses ganze Südtirol hat sich verpflichtet, Qualitätsanbau zu betreiben, ja, und nicht nur das, die haben auch gesagt, wir haben auch keinen Bock mehr, dass die ganzen Touris aus Deutschland und Österreich alle über einen Brenner fahren zum Gardasee und überhaupt, also einfach immer nur unsere Autobahn benutzen und sonst nichts. Also haben die tatsächlich neben diesem Aufbau eines hochklassigen Weinbaus, haben die auch eine hochklassige Tourismus, Industrie jetzt aufgezogen mit Hotels, Restaurants und so weiter. Und das natürlich verzahnt, ja.
Ja.
So. Und dann sind irgendwann die Leute sind dann in Südtirol geblieben und sind halt nicht mehr weiter zum Gardasee gefahren und haben dann natürlich auch Südtiroler Weine getrunken. Und das hat wirklich sehr gut miteinander funktioniert. Und dann haben die so ab 2007 haben die das Südtirol Marketing, also wirklich eine große Marketingagentur gegründet, die das Ganze wirklich sehr, sehr gut gepusht hat. Und deswegen sind die Weine hier auch so präsent, ja.
Und da
das
haben alle
wir sehr mitgemacht. Gut. Ja, da haben quasi, also fast alle mitgemacht. Also ich würde mal sagen, mehr oder weniger alle mitgemacht, ja. Also gerade, und das ist ja ungewöhnlich, gerade die Genossenschaften, die, ich sag mal jetzt bei uns in Deutschland, tendenziell ja eher die unterdurchschnittlichen Weine machen, bis auf außen. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen eher die unterdurchschnittlichen Weine machen. Da ist es umgekehrt. Die haben, gerade die Genossenschaften haben, ich sag mal, so eine ganz klare Stilistik entwickelt. Das sind zwar schon technische Weine auch, ja, also tendenziell eher
gefällig,
ja, genau, gefälliger, so. Kühler vergoren und so weiter. Aber die haben es halt geschafft. Also zum einen haben die erstmal das Ganze auf den Kopf gestellt und von Vernatsch und Lagrein und den anderen roten Rebsorten sind die umgestiegen auf weiße Rebsorten. Also der Großteil der Weißweine und das, was man mit Südtirol in Verbindung bringt heutzutage, sind vor allem die Weißweine. Mhm. Ja, das war vorher nicht so. Also wirklich komplett umgestellt und dann eben wirklich so ein bisschen alpinen Stil erzeugt, einen frischen Stil, der aber immer auch so ein Ticken was Mediterranes hat. Also man merkt schon, dass man irgendwie auch ein Stück weit im Süden ist und das haben die wirklich sehr konsequent durchgezogen. Und dann kamen dann aber eben so ein paar Leute dann auch, und das sind aber vergleichsweise wenige jetzt, was natürlich auch daran liegt, dass es neben den Genossenschaften gar nicht so viele eigenständige Weingüter gibt, eben weil die meisten eben so wenig Hektar haben und es auch wirklich super schwierig ist, Hektar zu kaufen, weil die super teuer, die sind einfach super teuer, die Hektar.
Ja, klar.
Weil die halt alle einen guten Preis kriegen mittlerweile. Mhm. Ne? Also die Weine aus Südtirol sind jetzt nicht günstig. Ne? Aber es gibt halt so ein paar, die dann gesagt haben, nee, das ist uns irgendwie zu technisch und das hat auch durchaus was zu tun mit, sag ich mal, mit Spritzmitteln und so weiter. Das, wo, ja, und biologischer Anbau ja oder nein. Also da hängt Südtirol im Vergleich zu anderen Gebieten in Italien durchaus hinterher. Mhm. Das ist ja nicht nur beim Wein so, ist ja auch beim Apfel sozusagen so. Da gab es ja irgendwie vor 2-3 Jahren auch mit dem Münchner Umweltinstitut irgendwie große Rechtsstreite, weil die eben aufgedeckt haben, wie viel dann doch gespritzt wird in Südtirol, was eigentlich nicht wirklich zum Image passt, ne? Mhm. Und eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber gut, das ist sozusagen, die haben dann gesagt, okay, nee, wir machen was anderes. Und dazu gehören jetzt auch zum Beispiel die beiden Winzer, die wir jetzt diese Sendung, nächste Sendung Glas haben. Also Daniel Siegmund und Rieninger Hof, die haben dann halt gesagt, nee, wir machen das von vornherein anders, wir machen einfach biologischen Weinbau. Und beim Daniel war es halt so, dass seine Mutter damit schon angefangen hat. Also der Daniel ist ja so irgendwie um die knapp 30 oder ist jetzt 30 geworden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber junger Kerl sozusagen. Und der hat, die Mutter hat aber eben schon eben damit angefangen zu sagen, nee, das, da haben wir keinen Bock drauf. Ne?
So nicht.
So nicht, genau. Ja, und den Daniel habe ich kennengelernt, also den Wein tatsächlich über den Jens Hugel, also vom Weinkombinat, mit dem wir die Weine jetzt auch haben. Der hatte mir irgendwann mal eine Flasche mit dazugepackt. Erster Jahrgang damals. Also das ist sowieso der 23er Jahrgang, ist glaube ich jetzt erst der dritte Jahrgang, den er macht. Der Daniel hat in Italien und eben auch in Deutschland gelernt. Der hat zum Beispiel eben mit Carsten Saalwächter eine Bude geteilt in Pfalz-Höchheim und mit Konrad Budrus von Conny und Efi, wo wir jetzt beim Silvanerfest waren. Mhm. Genau, also die sind ziemlich dicke und die machen ja auch alle drei Silvaner. Und ich hatte dann den 21er Riesling und Silvaner im Glas und fand das sensationell. Und dann habe ich den jetzt ein paar Mal besucht und ist einfach ein sehr, sehr netter Mensch, der aber sehr fokussiert ist wirklich auf das, was er da tut. Und das hat er von Beginn an sozusagen ziemlich gut gemacht, finde ich. Vor allem beim Silvaner, der Riesling hat da noch gearbeitet in den letzten Jahren oder ist auch noch nicht ganz fertig sozusagen. Aber das ist schon, es ist halt, also Südtirol ist halt, es sind ja verschiedene Täler eigentlich, ja. Ne? Und Alsacktal ist halt das Tal, was ja vom Brenner nach Bozen geht. Also Brenner, Brixen, Bozen. Und das ist das kühlste Tal. Ne? Und das merkst du halt den Weinen an.
Okay, ne? Und da sind wir jetzt, ja, im Alsacktal.
Da sind wir jetzt, genau. Okay. Wir sind jetzt zweimal im Alsacktal. Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied, ich sag mal, zu dem Tal jetzt, das dann Richtung Gardasee führt von Bozen aus.
Ja, da wird es dann wahrscheinlich
oder viel üppiger, ne? So. Ja. Genau, also du hast schon von Brixen nach Bozen hast du schon einen Jahresmittelunterschied von 2 Grad. Was für ein Weinbau sehr viel ist. Hm. Wenn du dann nochmal runterfährst Richtung Gardasee, hast du wahrscheinlich, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber hast du wahrscheinlich nochmal 2 Grad. Ja. Hm. Und das merkst du zum Beispiel, wir haben ja nachher noch den Pinot Noir tatsächlich mit 12%. Und ich sag mal jetzt die klassischen Pinot Noir Weinbaugebiete in Südtirol, da haben die Weine dann schon schnell mal 14,5-15%, was bei Pinot Noir jetzt nicht irgendwie so richtig sexy ist. Ne? Hm. Ja.
Riecht auf jeden Fall sehr schön.
Ja.
Bisschen Feuersteinchen.
Ja.
Was war das? Reduktiv, ne? Sagt ihr dazu?
Ja, genau. Reduktiv, okay. Sagen wir dazu.
Irgendwann lerne ich das noch. Ich sag's dir. Es ist, ja. Mhm. Aber wenig Frucht drin. Also, es ist eher Mineral, also eher ein Steinchen.
Ja, genau.
Das sind Feuersteinchen.
So, ja. Also, Feuersteinchen, so ein bisschen zestig, so ein bisschen Kräuter, eher Kräuter als Frucht, ne?
Ja, so Grapefruit-Schale, ne? So ein bisschen. Irgendwie.
Ja, genau, würde ich auch sagen, ja.
Oder was gibt's denn da, was da, Yuzu? Ja, nee, Yuzu ist noch süßer, also süßer und bitterer, das ist nicht, das ist eher reife Grapefruit-Schale, finde ich irgendwie angemessen. Ich probiere mal.
Ja, finde ich auch ganz gut.
Ui. Das ist aber jetzt gar nicht so, wie ich einen Riesling erwartet hätte. Also, der ist ja wirklich knackfrisch, ne?
Der ist knackfrisch, also. Ja genau. Hm. Also der hat, ich meine, Alkoholgehalt ist 11,5%, das ist jetzt nicht viel. Genau, und das ist halt auch so die Idee, sozusagen, also den ne, den Riesling frisch reinzuholen, also recht früh. Mhm. Und ich sag mal, die Neuerung bei ihm ist tatsächlich dann das Ganze eben auf dem Trub zu belassen, auch beim Riesling, sprich sozusagen die ganze Hefe im Fass zu lassen, damit er eben trotzdem auch einfach ein Volumen bekommt, also eine Tiefe bekommt. Gleichzeitig eben auch aber die Finesse behält, also das ganze Frische behält, die Finesse behält, die Helligkeit sozusagen behält.
Ja, ne? Ja, ja. Und das bei so einer dunklen Farbe, ne? Was jetzt irgendwie, das hat sich jetzt angefühlt wie ein mieses Wortspiel. War nicht wirklich so gemeint. Ich finde die Farbe ganz schön auch.
Ja.
Obwohl, das ist ja auch, wenn ich so überlege, ist auch eher Riesling-typisch, ne? Typisch, dass das so ein bisschen dunkler ist in der Färbung. Zumindest in meiner Erinnerung.
Ja, genau. Zumal das halt eben auch alles aus dem Holz kommt, aber eben alles altes, also neutrales Holz, ne? Also.
Das heißt, das Holz ist für die Farbe verantwortlich?
Ich glaube, ein bisschen macht das schon. Also eben, weil es ja im Holz auch immer so ein bisschen quasi mikrooxidiert. Also da kommt ja immer ein bisschen mehr Luft rein, als wenn du das Ding jetzt im Edelstahl hättest. Mhm. Und entsprechend bringt ja auch die Oxidation so ein bisschen Farbe mit rein.
Ja, stimmt. Ja.
Genau, dann ist, das ist, ja, ich finde das sehr schön. Es ist sehr klar, es ist sehr
super
straight, aber ohne jetzt karg zu sein, das ist ja immer mein Ding mittlerweile, ja. Mir gehen ja diese kargen, skelettierten Weine auf den Sack. Also gerade Riesling.
Skelettiert?
Ja, so skelettiert, also so mager einfach, ne? Das ist so wie, ja.
Also wässrig.
Das jetzt nicht weiter wässrig vielleicht gar nicht mal so, sondern wirklich, ja, vielleicht spielt das auch mit einer Rolle, aber das hast du auch teilweise bei großen Gewächsen, die sind jetzt nicht wässrig, aber die sind so, also die, da wird dann gesagt, ja, das ist einfach Terroirwein, Steinwein. Und dann hast du aber einen Wein im Glas, der irgendwie keine, also für mich einfach zu wenig Fleisch auf den Rippen hat. Also der einfach, dem der Charme abgeht. So, der ist dann einfach nur noch Gestein. Und nur noch Gestein finde ich jetzt irgendwie auch unsexy. Ja, also da finde ich, kommt nicht so richtig Trinkfluss auf.
Ja,
meistens. Und, ja. Ne? Und das hier ist jetzt so, finde ich schon so ein guter Mittelwert. Das ist ja alles andere als ein barocker Riesling. Aber es ist halt auch kein karger Riesling. Aber er ist halt schlank. Er ist hell, schlank, frisch. Ja. Und das ist halt die Kombination, sag ich mal, jetzt aus früher Lese, aber reif. Mhm. Also reif genug, aber früh. Also eine sehr, sehr guten Weinbergsarbeit, sehr schöne Weinberge und die liegen halt auch sehr hoch. Also die Weinberge bei dem liegen zwischen 620 und 800 Metern. Das ist, in Deutschland gibt es keinen einzigen Weinberg, der so hoch liegt.
Ach.
Also nicht mal auf 620 Meter. Ja. Ja. Also die meisten Weinberge in Deutschland, die liegen ja irgendwo zwischen, keine Ahnung, 25 und 250. Es gibt welche, die haben 400. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei, die haben irgendwie so knapp am 500 ran. Aber es sind ein oder zwei.
Aber wenn er so hoch liegt, dann dürfte der den Klimawandel noch ganz gut ertragen.
Ja, genau. Und
ich glaube, wird halt dann üppiger mit den Jahren, ne?
Mit den Jahren schon, aber es, ich glaube, das ist sozusagen das Fund, das die Eisacktaler Winzer haben in Zukunft, im Gegensatz zu anderen Gebieten, auch in Südtirol, die es schwer haben werden, mit solchen Rebsorten einfach. Ne? Es ist sowieso so, dass das Eisacktal tendenziell ein bisschen andere Rebsorten hat als der Rest, weil in den anderen Gebieten findest du eigentlich kaum Riesling und auch kaum Silvaner. Ja, und dann gibt's noch Kerner, ist eine Rebsorte, und Müller-Thurgau, die auch typisch ist fürs Eisacktal, die findest du anderswo eigentlich auch nicht. Da ist eigentlich eher angesagt Weißburgunder, Grauburgunder, Gewürztraminer, Chardonnay, ja, vor allen Dingen die, für die weißen Rebsorten. Und Eisacktal ist wirklich eher so, Riesling, vor allen Dingen Silvaner,
Müller-Thurgau,
Kerner.
Wo ist er denn? Da. Jetzt geht's mit Silvaner weiter, wa?
Ja, ich muss doch hier. Ja.
Ich habe gerade die falsche Taste gerückt. Hörst du mich noch? Ja. Okay.
Ja,
ist alles noch in Ordnung. Okay. Ja.
Aber es ist schön, der Riesling wird einfach mit Luft im Glas wird er immer duftiger, also immer blütenduftiger, finde ich.
Ja, ich muss mal gucken. Ich vertrage ja keinen Alkohol mehr. Das heißt, ich werde die jetzt sowieso nicht aussaufen, die Flaschen. Und wenn wir dann Samstag wegfahren, wir machen hoffentlich zwei Wochen Workation südlich der Alpen. Also irgendwie eine Arschvoll Arbeit dabei haben. Aber vielleicht ist es immer noch geiler, auf dem Campingplatz am Gardasee zu arbeiten.
Aber ihr fahrt dann auch durchs Eisacktal.
Wir fahren durchs Eisacktal, ja, das ist richtig.
Ja. Genau, ich könnte mir noch ein, zwei Tipps geben.
Nee, da ist, also das ist ja, man ist ja doch in Berlin so weit weg vom Schuss, von allem, wo es schön ist, dass wir eigentlich einfach nur durchknallen, bis wir da sind und dann erst anfangen zu leben. Mhm.
Ja, also wenn ihr tatsächlich eine Pause braucht, ja. das Weingut, das wir im nächsten Monat haben, Riedinger. Mhm. Das ist kurz vor Bozen. Es liegt auch so hoch. Und das ist ein Hof, der eben auch eine Schenke dabei hat, also ein Restaurant, also wie nennt man das? So ein
Gaststätte.
Ja, aber zeitlich begrenzt. Also im Prinzip.
Ach so, Besenwirtschaft.
Ja, eine Besenwirtschaft. Ja, aber mit einer echt ausgefeilten Karte.
Okay.
Und es ist einfach ein traumhaft schöner Hof. Die haben alles, was sie auf der Karte haben, kommt entweder vom Hof selbst.
Oha.
Oder von den drei Höfen in der Umgebung. Und er macht Wein, sie macht die Gastwirtschaft. Und dann die haben auch noch Gästezimmer dabei. Es ist ein wunderbarer Ort. Du musst halt hochfahren vom, sozusagen. Du musst halt abfahren und hochfahren. Aber ich kann das nur empfehlen, weil es ist,
okay.
ist einfach total schön.
Buschenschank.
Also um da irgendwie im Zweifelsfall zwei Stunden Pause zu machen. Und okay. Wenn das Wetter gut ist, das ist einfach fantastisch.
Es heißt Buschenschank, was wir als Besenwirtschaft bezeichnen.
Besenwirtschaft, okay. Buschenschank. Ich kam jetzt gerade nicht auf Buschenschank.
Ja, komm, ey, das werde ich aber mal versuchen. Ja. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Genau, mach das mal.
Gleich mal aufschreiben hier. Auch in die Shownotes. So, jetzt habe ich es hier. Ich sollte nicht während der Sendung Shownotes schreiben, ist immer ein Problem, merke ich gerade wieder. Aber wir schaffen das. So, Silvana. Mensch, wir waren ja auf dem Silvanerfest und haben noch gar nicht öffentlich darüber geredet, wie geil das war. Auf eine Art. Also da habe ich dann endgültig festgestellt, dass ich keinen Alkohol mehr vertrage. Ich war so schrecklich betrunken plötzlich, dass wir, also.
Ja, du warst irgendwann plötzlich weg, ja.
Ja, ich konnte nicht mehr. Ich dachte so, oh, ich muss mal aufs Klo. Und dann habe ich gedacht so, oh nee, jetzt auf den Klo-Container nach so einem Tag, ich gehe im Bus, da habe ich ja auch eine Toilette. Bin dann zum Bus gewankt, hab Pipi gemacht, bin aufgestanden, hab die Tür aufgemacht, um wieder zu gehen und dachte, ach du Scheiße. Hab mich mehr oder weniger rückwärts auf die Bank fallen lassen, also auf die Sitzbank fallen lassen. Und hab Kada einfach nur eine Nachricht geschickt, so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr zurückkommen, tut mir leid. Und dann war Ende. Ich schlagartig, wirklich, als hättest du irgendwie, weißt du, so an der Mosel in so einem kalten Keller, irgendwie anderthalb Schoppen oder Bembel getrunken und dann raus in die Sonne gegangen. So ungefähr habe ich mich gefühlt.
Ups.
Und wenn ich mich nicht komplett überfressen hätte, das hätte ich nicht überlebt am nächsten Tag.
Ja, dann, das ging ja dann eigentlich am nächsten Tag. Ja. Ja, das war ein schönes Fest, fand ich. Ja, es war ein Fest, also hieß ja auch Fest, war ein Fest. Also
ja, das war eigentlich, also man muss mal sagen, im Grunde war das wie ein kleines Festival. Also großes Gelände, genau. Also so ein
könnte man ja auch so zwei, drei Tage ausdehnen, wenn man wollte.
Exakt, genau. Also es war halt so ein was war das, so ein Schlossgelände. Dann da, wo, ich weiß gar nicht, wie hieß denn dieses, da wo dieses Türmchen ist, wo du dann in das ganze Tal so reingucken kannst und es ganz besonders hübsch
ist. Genau, das Ganze heißt ja Fitzenburg.
Genau. Und vorgelagert eine Zeltwiese, jede Menge Parkplätze, eine Campingplatz, also eine Wohnmobilwiese, Klo-Container, irgendwo lief immer Musik, meistens auf dem Festivalgelände, also auf dem Festgelände.
Genau, selbst. Nachher wurde das ja ein bisschen lauter gedreht und dann wurde auch getanzt.
Ja, und das war genauso, also als wir da angekommen sind, ich habe gedacht, sieht ja aus wie auf dem Festival hier. Und die Stimmung war halt auch ein bisschen wie auf dem Festival. Das fand ich halt ganz geil. Das Einzige, was ich denen echt übel nehme, ist die Gläser, die sie verwendet haben. Weil die hatten halt diese Salto-Gläser gegen 25 Euro Pfand. Und diese Gläser sind halt derart empfindlich, dass du sie eigentlich nicht einen halben Tag oder länger in so einer Festivalsituation mit dir rumtragen möchtest. Weil die gehen dann halt ständig kaputt.
Das stimmt. Also im Prinzip, also das Ganze bestand ja, wenn man so will, aus zwei Teilen. Ist von 2 bis 5 war Verkostung bei allen Winzern, die da waren. Dafür macht das natürlich Sinn. Und dann müsste man sich überlegen, dass man diese Dinger nachher eintauscht. Danach.
Zum Beispiel
einfachere Gläser. Ja, oder von vornherein, ich sag mal, die dickeren Gabriel-Gläser oder sowas nimmt, die halt nicht so schnell kaputt gehen. Ja.
Oder direkt so Duralex. So scheißegal, Wassergläser, komm. YOLO.
Ja, das.
Ja, das findet ihr Wein-Nerds dann nicht so lustig.
Ja, ja, genau. Das ist dann nicht so. Aber ich sag mal, jetzt ein vernünftiges, maschinengepresstes Gabriel-Glas, was jetzt nicht so dünn ist, oder tatsächlich irgendwann wechseln, wenn man will, also zumindest die Möglichkeit zu haben, wäre vielleicht jetzt nicht ganz, ganz schlecht.
Ja, weil so war es halt echt. Also ich habe halt 50 Euro für Gläser dagelassen, ne? Und das ist halt irgendwie schon einigermaßen frustrierend dann.
Ja, das hätte man ja auch in Silvana investieren können.
Zum Beispiel. Oder in Silvana Baseballcaps.
Ja, das stimmt. Oder T-Shirts.
T-Shirts.
Oder Käseplatten.
Machen die das jährlich? Nee,
das war also letztes Jahr war das erste Mal.
Ja.
Und also entsprechend dieses Jahr das zweite Mal. Letztes Jahr war auch der Daniel Siegmund da. Der konnte jetzt nicht, weil er einfach genau diese Zeit mal für einen Urlaub nutzen musste, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Ich gehe mal davon aus und ich würde das jetzt mal hoffen, dass wir das nächste Jahr wieder machen, weil es schon schön. Also,
ja, dann machen wir da Hörertreffen, oder?
Ja, machen wir ein Hörertreffen. War ja auch ein Miniatur-Hörertreffen.
Stimmt.
Genau.
Stimmt, Kasselaner waren da. Heißt das überhaupt
genau,
Kasselaner, oder heißen die Kasseler?
Nee, Kasselaner ist, glaube ich, besser, weil Kasseler tut man ja ans Essen.
Kasseler kommt in den Bratschlauch, ne?
Ja. Genau. Ja, die sind heute gar nicht da, ne?
Weiß ich gar nicht. Sind die im Chat?
Ja, nee, ausnahmsweise.
Die haben es gut.
Ja. Ausgerechnet, wenn wir über sie reden. Aber das war, genau, also ich meine, es waren einfach viele Leute da und es ist ja wirklich am Arsch der Welt, ja.
Ja.
Das ist, und das freut mich halt auch für Conny und Efi, die eben da an diesem Arsch der Welt wohnen und ja auch umgeben sind von Nazis, ja. Mhm. Also das ist einfach auch krass da, ja. Das ist eine total schöne Ecke.
Ja.
Ja. Die machen total.
Das haben die Faschisten nicht verdient, ja.
Ja, dann haben sie irgendwie alle Nasen lang, haben sie irgendwie Spätfröste. Also Conny und Efi hatten ja letztes Jahr tatsächlich null Ernte.
Au.
Also, weil alles abgefroren war da. Die hatten einfach mal Spätfröste. Also wenn die richtig Frost haben, dann haben die auch gerne mal minus 20. Ne? Mhm. Und so. Also das ist echt keine leichte Ecke, zumal es auch recht trocken ist da. Und also insofern kann man denen nur wünschen, dass das auch das Fest auch irgendwie so ist, dass dann einfach auch was übrig bleibt.
Ja.
Und dass sie es weitermachen können und wäre schön, auf jeden Fall.
Na und vor allen Dingen, die sind ja, glaube ich, auch noch nicht so lange am Markt, dass sie groß Rücklagen haben, oder?
Nee, gar nicht, weil das tatsächlich so ist, dass sie jetzt in den ersten Jahren, also die haben eine Familie aufgebaut, die haben da ein Häuschen gekauft. Die haben Weinberge gekauft und die Weinberge sind da gar nicht so günstig, weil die Weine da auch gar nicht so günstig sind. Also dieser ganze Bereich Saale, Unstrut und Sachsen, da kommen so viele Wochenendtouristen hin, die da richtig Geld ausgeben auch.
Mhm.
Leipzig, Dresden und so weiter, Berlin auch. Und dass die im Prinzip, egal welche Weine die da machen, die Weine auch verkaufen. Und auch vernünftige Preise nehmen können und entsprechend sind dann die Weinberger auch vergleichsweise teuer. Also insofern, die haben ein paar Parzellen gekauft, die dann eben auch nicht ganz günstig waren. Das heißt, die haben ihr Geld in die Parzellen gesteckt, in die Weinberge gesteckt und da ist nicht viel Rücklage, nee. Ja. Und dann hast du halt ein Jahr, wo du quasi 100% Verlust hast, überlebst du eigentlich dann nur, wenn du gute Freunde hast. Ein gutes Netzwerk hast, so wie jetzt dann in zum Beispiel der Carsten Saalwächter in Rheinhessen, der dann irgendwie Leute aufgetan hat, die den weil die ja alle biozertifiziert sind, biozertifizierten Weinberg am Roten Hang da in Nierstein irgendwie sozusagen verpachtet haben oder angeboten haben, dass die da wenigstens ein bisschen Wein machen konnten.
Ja.
Damit sie irgendwas in die Kasse bekommen. Weil das Schlimme ist ja bei diesem Spätfrösten, der Weinberg ist im Eimer für ein Jahr, aber du musst die ganze Arbeit trotzdem machen. Ja, du musst das ja alles schneiden, du musst das alles pflegen und du kriegst überhaupt kein Geld dafür. Ja?
Du hast also noch nicht mal Zeit, woanders Geld verdienen zu gehen, um deine Miete irgendwie.
Ach, Scheiße, nee, genau. Ja. Und der Conny hatte halt bis vor 2 Jahren hatte der noch, war der noch Kellermeister woanders.
Ja.
Und hat dann aber gesagt, dass irgendwann geht's nicht mehr. Ich meine, die haben jetzt 3 Kinder, dann die Weinberge und ich meine, irgendwann bist du einfach auch total im Eimer, ne? Also so motiviert er auch ist, aber und dann hat er halt vor 2 Jahren, glaube ich, gesagt, nee, ich höre jetzt auf. Und also in meinem Hauptjob, ich mache das jetzt wirklich vollberuflich und dann hast du ein Jahr später hast du keinen Ertrag. Ja. Also ist schon, also Wein machen ist nicht romantisch.
Nee, ja, nee, das
kannst du nur immer wieder wiederholen. Also nee, ist das, schon ja, manchmal das, echt krass.
Das ist wirklich Nerd-Stuff, Wein zu machen. Ja, ja, ja. Das, da hätte ich, also ich habe ja so schon Angst. Also mir geht's ja gut, weißt du, also ne, ich wohne in einer Eigentumswohnung, die ist abbezahlt. Was kann mir Besseres passieren und so? Und selbst ich kack mich jeden Tag ein, dass ich morgen verhungern könnte. Ich glaube, wenn ich so Landwirtschaft in dem Maße, also jetzt nicht so, klar, wenn du jetzt so intensive Landwirtschaft machst und sowas, das geht, glaube ich, dann noch einigermaßen. Aber Weinbau, ich würde keine Nacht mehr ruhig schlafen. Ja. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie Gernot so gut gelaunt sein kann.
Ja.
Das ist ein totales Rätsel.
Ja, ich meine, bei Gernot ist ja noch der Unterschied immerhin, der ist Betriebsleiter und Kellermeister, aber dem gehört das Weingut nicht. Also der ist tief involviert und dem geht das auch an die Nerven und ans Herz. Aber der würde seinen Job verlieren im Zweifelsfall, aber der würde auch anderswo wieder einen Job bekommen. Aber ihm, also dem gehört das Weingut nicht.
Ja.
Das ist schon nochmal ein Unterschied auch. Also selbst wenn du so eng damit verflochten bist und auch da wohnst und weiß ich nicht was.
Ja, stimmt. Also deine Kohle ist dann immerhin einigermaßen gesichert, ne, bis zu irgendeinem bestimmten Punkt. Aber wahrscheinlich wird der wahrscheinlich auch irgendwann sagen, na gut, jetzt verzichte ich mal auf Gehalt. Hauptsache, der Laden muss nicht schließen oder sowas. Also so verantwortungsbewusst bist du dann ja wahrscheinlich schon. Also weil du hast eine ganz andere Beziehung zum Produkt und zu deinem Arbeitsplatz als, weiß ich nicht, wenn du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitest oder so weiter, weißt du?
Ja.
So, wo waren wir? Genau, wir wollten rein. Der riecht verblüffend wie der Riesling. Ich habe gerade schon gedacht, ob ich mir wieder Riesling ins Glas geschüttet habe.
Findste?
Der hat auch so ein sowas
Reduktives. Der hat was Reduktives, ist sogar noch ein bisschen deutlicher, würde ich sagen.
Aber nicht so kräutrig. Silvaner. Nicht so kräutrig, ein bisschen mehr Fruchtiges.
Ja.
Mhm. Nee. Fruchtig, kräutrig, nicht so viel Stein. Also der riecht nicht so sehr nach Stein.
Nee, genau. Der hat schon, also der wirkt schon so ein bisschen
reifer.
Wie soll ich sagen, so ein bisschen reifer, cremiger, so ein bisschen runder schon in der Nase. Genau, der hat weniger diese Steinige, der hat mehr von Beginn an so diese Mischung aus, also diese Reduktion ist stärker, weil die Rebsorten, reagieren auch unterschiedlich sozusagen auf diese Art des Ausbaus. Ne? Also Chardonnay, Silvaner, Chenin Blanc, die reagieren mit stärkerer Reduktion, würde ich sagen, jetzt als Riesling zum Beispiel. Riesling ist jetzt nicht so unbedingt der typische reduktive Wein. Das hast du hier beim Silvaner schon stärker, aber dann hast du einfach tatsächlich ein bisschen mehr Frucht einfach. Aber Frucht eben auch so ein bisschen mit so einem, also die Hefe sozusagen, Hefe und so ein bisschen was Sahniges, was irgendwie, finde ich, stärker ist als beim Riesling, der dann in der Nase schon straighter ist, ne?
Ja.
Ja. Ja.
Mhm.
Aber das finde ich einfach so schön am Gaumen. Das ist so.
Ne? Boah.
Ja.
Boah.
Ja, genau.
Das ist selten, dass die Nase schon echt üppig ist und dann der Gaumen noch mehr. Oh. Was ist denn das für ein. Der hat so ein Bonbon-eskes, wie heißen denn diese, weißt du, diese Bonbons, die so,
wie heißen die? Wird das echte?
Nee, das ist aber garantiert von der gleichen Firma, weil die sind so ähnlich geformt, aber die sehen so aus wie, weißt du, so wie Cornetto-Erdbeer in Bonbon-Form, erinnerst du dich dran? Die waren so weiß-rot gestreift und so in sich verdrehte Streifen irgendwie, wie hießen die Dinger?
Ja, ich erinnere mich aber nur dunkel.
Da erinnert mich das gerade ganz, ganz stark dran.
Also schon so ein Sahnebonbon, ne? So ein bisschen. Mhm. Naja.
Das war so Erdbeersahne oder irgendwie sollte das sein. Womit ich jetzt nicht meine, dass das nach Erdbeer. Obwohl. Es hat auch was Erdbeeriges.
Er hat auch was Erdbeeriges.
Aber nicht reif. Chat sagt Campino. Nee, nicht Campino. Campino waren die ovalen Bonbons.
Das sind ja eher so.
Und die anderen waren
mehrfruchtige Bonbons, genau.
Genau, und die anderen waren so
Cassis und
gestreift.
Ja.
Wie hießen die denn? Jetzt sagt der Chat, die gäbe es auch in einer sahnigen Variante. Mir könnt ihr es ja meinen. Aber die waren nicht rund. Ich meine die runden, ausschließlich die runden Bonbons. Vielleicht fällt es ja irgendwie mal ein. War sehr lecker.
Ne? Der kriegt es halt hin. Und da feilt er halt auch dran rum. Das kommt jetzt alles aus dem, sozusagen aus den Stückfässern. Also größere Fässer. Immer so ein bisschen so eine Mischung, ne? Also ältere Fässer, ich glaube, es ist immer auch ein mehr oder weniger neues mit dabei, also dass man so einen Touch von Holz hat, aber nie so viel, dass das irgendwie den Wein prägt. Aber
tatsächlich, die heißen Campino. Ne?
Ja, bisschen, genau, so dass du so ein bisschen wirklich so ein bisschen nussige, ganz leicht karamellige Noten bekommst. Aber das Coole finde ich halt ist, dass der diesen, also dieses Stoffige hat, diesen Gaumen ausfüllt, cremig wirkt, dann aber eine super schöne Säure dadurch zieht.
Ich empfinde überhaupt keine Säure. Also ja, wenn ich drauf achte, dann merke ich, dass da welche ist und dass das schön gemacht ist und so. Aber ich bin ja recht säureempfindlich und der schmeckt mich einfach überhaupt nicht an. Nee, super gemacht. Nee. Ja. Wirklich. Ja. Also toll.
Ja, dieses, das ist... Ne?
Dieses sahnig-cremige mit dem... Alle herrlich. Ich habe diese Campino-Bonbons auch sehr geliebt als Kind. Wie man mir ja auch ansehen konnte.
Echt super. Ja, das fällt schon bei mir unter die Kategorie Lieblingswein, muss ich sagen. Das ist einfach... also ich mag genau solche Weine gerne, die so ein bisschen Reduktion haben, so ein bisschen von diesem Knallplättchen in der Nase, aber nicht viel. Und dann eben dieses Stoffige haben und gleichzeitig frisch bleiben. Ja, und dieses cremige, ich finde es super.
Wirklich super, ja. Ja. Also, geil. Wirklich toll.
Ja.
Auch irgendwie auch wieder so, wie ich Silvaner eigentlich nicht erwartet hätte.
Ja.
Weil ich auch noch nicht so viel Silvaner getrunken habe. Aber so bei dem Riesling, da kann ich schon irgendwie noch nachvollziehen. Ah ja, das ist ein Riesling. Aber so mit Silvaner hätte ich das jetzt nicht in Verbindung. Aber ich frage mich gerade, was das sonst, wofür ich es gehalten hätte, wenn ich es blind hätte verkosten müssen.
Ja, also ich finde, die richtig guten Silvaner, die kann man schon, wenn man das blind probiert, auch in eine Chardonnay-Probe oder eine Chenin Blanc-Probe stellen. Weil auch diese Rebsorten sehr gut diesen Körper, dieses Volumen, dieses safe-hefig cremige mit einer Säure verbinden können, die sich da total gut integriert, so wie du das jetzt auch, also eine unauffällige Säure, die aber trotzdem diesen Wein eben eine Frische gibt und der Wein eben schlank bleiben darf. Ja? Also dass er so ein bisschen was Üppiges hat, aber trotzdem das nicht aufbläst irgendwie, ja, das nicht schwer wird oder ermüdend. So. Und das, genau, und das haben die halt beim Silvaner so lange auch nicht gemacht, weil der Silvaner irgendwie lange Zeit, also wenn es darum ging, richtig guten Silvaner zu machen, dann haben die den nach heutigen Verhältnissen 2 Wochen zu spät gelesen.
Ah ja.
Dann hatte der viel mehr, also dann hatte der mehr Alkohol, also erstmal mehr Zucker natürlich, woraus mehr Alkohol resultierte, aber vor allen Dingen beim Silvaner ist eigentlich die Krux, dass du den Säurelevel behältst, weil der kann innerhalb von wenigen Tagen total abfallen. Ja, okay. Dann ist das Ding reif, dann fällt die Säure ab und dann hast du nämlich Pech gehabt. Und genau noch diese ein Grund, Weine.
Warum ich nie Wein machen werde.
Ja. Genau, und dann hast du das Problem, dass du einen üppigen Wein hast, der zu wenig Säure hat. Und dann wird es halt so latschig und das war so der typische Silvaner in den eigentlich noch in die 2000er, 2010er fast rein. Und das hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren doch deutlich geändert. Ja.
Auch so, da mag man so drauf rumkauen auf dem Ding. Echt schick. Ja, das hast du gut vorgelegt für das, was du mir gleich antun wirst, Freundchen.
Ja. Genau. Spätburgunder.
Wirklich Pinot Noir. Geil. Vorher muss ich noch erzählen, ich war ja in Köln. Du warst ja auch in Odonien. Ja. Ihr seid aber recht schnell abgehauen, habe ich irgendwie den Eindruck gehabt.
Nö.
Nö? Irgendwann wart ihr weg. Nö. Ich dachte so, hoch.
Ja, aber ja. Wir standen ja noch zusammen und dann waren wir weg. Und das war, weiß jetzt gar nicht so.
Noch besser war Alexandra.
Vielleicht meine Viertel vor elf oder so.
Alexandra, meine polnische Freundin, ist einfach gegangen. Was hat sie gemacht?
Also die hat sich ja von verschiedenen Leuten verabschiedet. Echt? Von dir nicht?
Nee.
Ja, ja. Ah, okay. Mit
einem polnischen
gemacht. Er hat es mit einem polnischen gemacht, ja. Aber ich glaube, im Wesentlichen
für die Pointe, dir gegenüber. Ich verzeihe ja, für diese Pointe super, alles. Ja. Schön. Ja, nein, war schön. Odonien habe ich die Tage im Realitätsabgleich schon erzählt. Ansgar, der Chef da, meinte, das waren mindestens 150, vielleicht sogar 180 Leute, die über den Tag da durchgerauscht sind.
Also wir sind ja spät gekommen, weil mir tatsächlich, das lag so ein bisschen daran, aber ist egal. Wir sind später gekommen, aber und mit den Köfte später gekommen.
Sind wirklich fast die ersten Geiseln erschossen worden. Irgendwann hat sich die Meute einfach des Grills bemächtigt und hat gesagt, dann grillen wir jetzt diese billigen Würste hier. Echt ganz lustig.
Aber es war beeindruckend, was die Leute sonst so sozusagen an Salate für alle und so angeschleppt haben. Das war schon super.
Ja. Das ist halt immer das Schöne da auch an Odonien, dass immer noch jemand irgendwas mitbringt, was irgendwie geil ist.
Ja. Ja, und du hast einfach total Glück gehabt, dass das dann doch noch gutes Wetter war.
Aufgehört hat zu regnen mittags, meinst du, ja. Ja, manchmal muss man es drauf ankommen lassen. So, nächstes Jahr machen wir das wieder. Ich weiß noch nicht wann. Termin legen wir frühestens Januar, Februar fest. Also irgendwann im Sommer nächsten Jahres gibt es wieder ein Odonien in Köln. Mal gucken, wer dann alles kommt. So, jetzt aber. Fies Rotwein schreibe ich in die Kapitelmarke, ne? So, Pinot Noir.
Pinot Noir.
Ach, und dann war ich in Köln, habe ich mich noch mit einem alten Bekannten getroffen. Und der so, also sind wir essen gegangen bei Hieb, also im It. Und dann meinte er so, komm, gehen wir noch in die Weinbank. Ich so, okay.
Du meinst der alte Bekannte, dessen Kollege oder Mitchef normalerweise
hier mit
als Michael auch hier im Chat ist.
Genau. Und der so, ja, komm hier, gehen wir mal in die Weinbank. Und ich so, ja, okay, gehen wir halt noch in so einen Weinladen. Ne? Ich dachte so, wirklich so eine Weinbar am Ebertplatz. Fahren da so hin, stellt sich so eine Kellertreppe runter, gibt so einen Code ein und gehen dann so unterirdisch, also unterm Ebertplatz in Köln. Das war eine der spektakulärsten Gaststätten, die ich je erlebt habe. Ja. Ein alter von Anfang des 20. Jahrhunderts.
Weinhandelskeller.
Genau, ja. Vom Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Keller einer ehemaligen Weinhandlung, der lange wohl in Vergessenheit geraten war. Zumindest ist es die Legende, die da an der Wand steht. Das hat halt jetzt irgendjemand gekauft, gemietet oder gepachtet oder sowas und hat da so eine Kombination aus Veranstaltungsort mit diversen Separés, also Konferenzraum, Raucherraum und so eine Barsituation mit Stehtischen und sowas. Indirekt beleuchtet, also so eine Veranstaltungsortsituation gepaart mit privaten Weinfächern. In unterschiedlichen Größen, die du dann für so einen Monatsbeitrag mieten kannst. Das ganze Ding ist durchklimatisiert. Das heißt, du kannst auch wirklich deine guten Weine reinlegen. Die werden dann nicht übel, weil ständig die Temperatur sich ändert und sowas. Und wir kamen dann da rein. Also und was da wohl hauptsächlich...
Ganz kurz, wenn ich eine Klammer aufmachen darf. Ja. Das ist ja ein Franchise-Modell.
Ja.
Das ist von Balthasar Ress aus dem Rheingau ist das entwickelt worden. Und da war auch also in dem Weingut die erste Winebank. Und mittlerweile gibt's die halt an unterschiedlichsten Orten.
Ja, aber nicht in Berlin, auch. Weil Berlin halt schäbig ist.
Ja, ja. Oh. Was wirklich schräg ist.
Weil so, ich
in Oldenburg, Oldenburg gibt's jetzt eine Winebank, aber nicht in Berlin.
Ich erzähl kurz weiter. Also so, das ist ein riesengroßer Keller, also ein riesengroßes Kellergewölbe, indirektes Licht. Die Lagerboxen für die Weine sind halt so vergitterte Käfige, also sieht auch irgendwie so ein bisschen archaisch aus. Und das ist halt so eine Mischung mit diesem indirekten Licht, diese archaischen Käfige, moderne Barausrüstung und sowas alles. Und stellt sich raus, wenn du da Mitglied bist, das ist ein Club, wenn du da Mitglied bist, je nachdem wie viel du zahlst, kannst du so und so viel Flaschen da unten lagern, hast aber jederzeit Tag und Nacht Zutritt zu diesen Räumlichkeiten und kannst halt auch Freunde und Freundinnen mitnehmen und kannst halt, und das finde ich halt total grandios, du kannst sagen, komm, gehen wir noch in den Club ein Glas Wein trinken und das finde ich irgendwie viel, viel cooler, also zum einen, weil ich mich für was Besseres halte und gerne sowas Exklusives hätte, aber auch, weil du bist halt überhaupt nicht gezwungen, Du hast halt so dein eigenes Ding da, wo du jederzeit hin kannst und wo, wenn andere da auch sind, du garantiert Gleichgesinnte triffst. Ja, in der Weinwelt gibt's auch ganz, ganz fiese Arschgesichter und Angeber und Großkotze und sowas.
Klar.
Aber selbst die Angeber sind irgendwie noch auf deiner Seite, weißt du? Und dann kam er da rein und dann da machen Firmen wohl häufig Veranstaltungen auch und sehr viele Firmen haben sich da eingemietet und wir kamen dahin.
Also die haben das ja auch schon gemacht, die haben mit der C-Com da auch schon Veranstaltungen gemacht.
Und da war dann auch eine Veranstaltung, wir kamen praktisch so eine halbe Stunde nach Veranstaltungsschluss da rein. Das heißt, da standen auch irgendwie 30, 40 Leute unten rum und haben noch gefeiert und getrunken und sich unterhalten. Überall auf den Tischen stand noch Käse und Brot und Nüsschen und das war der perfekte Abend, ich sag's dir. Mhm. Völlig geil. Und jetzt möchte ich bitte, dass jemand sowas hier in Berlin aufmacht. Ich zahle jeden Preis.
Mach doch selber.
Nee, so viel Preis ist das, so kann ich mir dann auch nicht leisten.
Also in Hamburg ist es so zum Beispiel, also das Grundkonzept ist ja immer gleich, aber also ich finde den Ort in Köln auch großartig.
Das vollkommen geil.
Voll, ja. In Hamburg auch sehr schön. Deutlich kleiner, aber groß genug, würde ich sagen. Die haben dann auch so separierte Räume, wo du im Prinzip auch so Veranstaltungen machen kannst. Und die haben auch eine Bar. Also du kannst da auch, du musst nicht Wein aus deinem eigenen Fach nehmen, sondern du kannst auch an der Bar Wein kaufen.
Okay.
Und die machen dir halt auch so eine Käse- und Wurstplatte fertig.
Ah ja.
Und die haben also zumindest war das früher so, ich weiß nicht, ob es heute auch noch ist, irgendwie ein Abkommen mit einem recht guten italienischen Restaurant auf der anderen Straßenseite, die im Zweifelsfall dir auch Essen dahin liefern.
Ach, großartig.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also es ist ein cooles Konzept.
Und es ist nicht teuer. Also das ist jetzt in Köln, mitten in Köln, am Ebertplatz. Das ist eine sehr, sehr teure Ecke. Also wenn man da eine Wohnung mieten will, kann man sich die kaum bezahlen. Und die kleinste Mitgliedschaft kostet, glaube ich, 130 Euro. Ja, das ist Luxus. Brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren.
Klar.
Aber weißt du, wie viele Leute geben Hunderter für den Muckibude aus und gehen nicht hin?
Ja.
Also ich bin total, total geflasht gewesen von dir. Das war so super.
Ja.
Das ist also wirklich, danke Markus. So, Pinot Noir.
Pinot Noir.
Blah.
Genau,
Rotwein.
Also Pinot Noir. Wir haben hier jetzt Eisacktaler Pinot Noir, was, wenn man so will, eine recht neue Angelegenheit ist. Also der hat jetzt nicht unbedingt eine Tradition, weil das Eisacktal, würde ich sagen, längere Zeit einfach zu kühl war für Pinot Noir. Mittlerweile ist es nicht mehr zu kühl. Aber man hat eben, was ich vorhin schon gesagt habe, die Möglichkeit, einen sehr frischen Pinot Noir zu machen, der überhaupt nichts also in Südtirol heißen die eigentlich Blauburgunder oder Pinot Nero. Überhaupt nichts mehr mit diesen anderen, sag mal, klassischen Südtiroler Blauburgundern zu tun hat, weil es eben viel kühler ist. Also sowieso schon kühler und dann nochmal irgendwie irgendwo auf 700 Meter den Weinberg zu haben. Das heißt halt, das ist
praktisch
so ein bisschen an der Grenze. Ne?
Ja,
genau. Das heißt, wir haben hier eben auch ein Pinot Noir mit 12% Alkohol. Ja, sehr zurückhaltend.
Aber ich finde den trotzdem in der Nase einigermaßen üppig.
Ja, finde ich auch. Also er hat eine schöne, in gewissem Maße ist das ja so schon so, was man Tertiäraromatik nennt, so ein bisschen in dieses tabakige, erdige Laub, Waldboden, so in diese Ecke rein. Ne?
Naja, da liegt irgendwo eine Frucht im Laub, aber keiner weiß genau, was es ist.
Genau.
Ne?
Ja, genau.
Er hat
genau,
hier Obst hingelegt und was für ein Obst.
Man könnte sagen, vielleicht sind Kirschen dort, aber sie sind unter dem Blattwerk
versteckt. Nee, das ist eher ein alter Apfel. Ich finde, das ist eher ein alter Apfel als ein rote, also.
Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen Pflaume, wie so aus einem Plumcake irgendwie, ohne die Süße zu haben. Also es ist schon recht unsüß in der Nase.
Aber Kirsch jetzt nicht, finde ich nicht.
Nee, stimmt, du hast recht.
Ja. Einigen wir uns auf Rambutan, weiß eh keiner, wie das riecht.
Ah, das hat sich auch schön entwickelt. Und ich habe das im April war ich bei ihm, haben wir das probiert. da war ich noch nicht so richtig angetan, aber da war es halt auch irgendwie gerade irgendwie erst auf der Flasche. Da war er noch sehr zurückhaltend. Das ist ja insgesamt kein Wein, der jetzt so expressiv ist.
Nee.
Aber jetzt finde ich, hat er eine total schöne.
Das ist ein schöner Frühstückswein, ist das.
Ein Frühstücksburgunder. Aber es ist auch was, was du auch trinken kannst eigentlich.
Naja, seit ich neulich, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, könnte sogar auf dem Silvanerfest gewesen sein, festgestellt habe, wie ich Rotwein trinken sollte, kann ich auch wieder Rotwein trinken. Das Problem ist, dass ich halt jeden Wein, den ich im Mund habe, einmal komplett durch meinen Mund spüle und somit dann halt auch über die Zähne und Zahnfleisch und sonst was. Und wenn ich das mit einem tanninhaltigen Wein mache, also Rotwein, dann kriege ich halt einen Schlag. Ja. So, und den werde ich dann auch nicht mehr so schnell los. Aber wenn ich das tatsächlich einigermaßen gerade nach hinten laufen lasse, ohne zu spülen und zu spielen, dann funktioniert das auch. Und der ist sehr lecker, ja.
Ja, finde ich auch. Ist echt ein schöner Wein.
Auch so.
Mehr beim Silvaner als beim Riesling, finde ich. Also so auskleidend am Gaumen, hefiger. Mhm. Auch mit so einer etwas gediegeneren Säure, die aber...
Ich finde die gemein,
frische Säure. Welt, so.
Ja. Weil du willst halt, die macht halt sofort Speichelfluss, ne?
Ja, ja.
Also.
Genau. Aber ohne, dass sie sozusagen irgendwie so auffällig ist, ne?
Nee, gar nicht.
Also sie sorgt einfach für Speichelfluss, ist aber für sich genommen so gut integriert, dass sie gar nicht so stark auffällt.
Nee, überhaupt nicht. Man merkt es halt nur, wenn man nicht am Sabbern ist, wenn man einen Schluck getrunken hat.
Ja, also ich hatte das gestern, ich habe die Weine aufgemacht. Zum Schluss den Pin, also alle dreimal kurz probiert und habe dann tatsächlich irgendwie recht ungewöhnlicherweise die halbe Flasche vom Pinot Noir tatsächlich gestern ausgetrunken, weil ich das so... Hui!
Ja. Na komm, einer geht noch.
Ja, echt. Mhm.
Der ist... Also jetzt ziehe ich mir denn doch mal was Zahnfleisch, warte mal. Das geht sogar so. Das ist Hut ab, mein Freund. Ah, boah, er macht aber auch so ein. Oh, der hat auch was Schönes. Wenn du den mal richtig rumspülst im Mund, kommt noch so eine gemüsige, irgendein Bittergemüse. Mangold? Nee.
Ich hatte gestern eigentlich auch was, aber ich habe vergessen, was es war. Blöderweise.
Geil.
Ich finde, ne? Hat aber auch ein bisschen was von so einer bisschen zermatschten Erdbeere mit dabei. Walderdbeere mit dabei.
Zermatschte nicht so Walderdbeere. Aber trotzdem, Walderdbeere ist halt so intensiv, also so konzentrierte Frucht.
Ja.
Das finde ich da jetzt gar nicht.
Okay.
Aber was ich interessant finde, ist, der hat am Gaumen tatsächlich einen Waldboden.
Ja.
Also
ja.
Dreck.
Ja.
Im besten Sinne.
Ja, genau.
Und vielleicht ist da irgendwie so eine Walderdbeere. So eine kennst du die?
Manchmal sind reingefallen so.
Ja. Ja, aber manchmal sind die halt auf einer Hälfte noch grün oder so weiß und auf der anderen Hälfte schon rot.
Ja.
Also halt nicht so eine konzentrierte Walderdbeere.
Nee, genau. Ja. Ich weiß
halt auch keine normale Erdbeere. Apropos normale Erdbeere. Hast du schon mal Mieze Schindler gegessen?
Ja.
Ist das nicht unglaublich?
Ja.
Und natürlich kriegst du die ja in Berlin nirgendwo. Hä? Weil wir sind ja nur eine Metropole.
Ja, wahrscheinlich. Ja, doch. Ja, also es gibt. Also ich habe das tatsächlich schon in Berlin gegessen, in einem Restaurant.
Ja, gut.
Was war das denn?
Aber ich will einfach ein Schälchen davon haben. Wahrscheinlich gab es das bei Rogatzki, aber der hat ja zugemacht. Das ist eine Katastrophe.
Die Restaurantleute wissen wahrscheinlich genau, wo man das bekommt. Aber gut.
Einfach mal ein Restaurant.
Das ist super. Schütteln. Es gibt in der Bretagne, wo du jetzt im Sommer warst, gibt es eine Sorte, der Name mir gerade nicht einfällt. Die ist auch so. Also ganz andere Erdbeersorte. Aber eben auch so aromatisch. Ja, in dieser Art und Weise. Und bei uns gibt's, wir hier waren mal 2 Jahre bei so einer Solavie, also so einer solidarischen Landwirtschaft, von einem eigentlich total schönen Bio-Dünnbauernhof vor den Toren Hamburgs. Das Problem war, also weshalb wir das nicht weitergemacht haben, war, dass die tatsächlich ganz tolle Tiere hatten, aber einen extrem schlechten Metzger und tendenziell eigentlich tollen Käse gemacht hätten, wenn sie es wirklich gekonnt hätten. Also super, also weißt du, also man kann ja auch aus wirklich guten Grundlagen oder hervorragenden Grundlagen echt schlechte Produkte erzeugen.
Ja, man muss es nur mich kochen lassen, ja.
Aber was die hatten, einmal im Jahr, so ein paar Tage lang, waren die besten Erdbeeren der Welt.
Oh.
Ja, und die kamen dann und also du musstest irgendwie wissen, wann die kommen und dann hattest du irgendwie ein paar Stunden Zeit sozusagen, weil dann war das weg.
Ach so, ich dachte, die wären sofort.
Weil das wussten alle.
Ah, verstehe.
Nee, weil alle, die waren auch nicht in diesen wöchentlichen
Gemüsekiste.
Paketen drin, die wir hatten. Die gab es nur so gesondert in diesem Hofladen und die waren dann irgendwie einfach extrem schnell weg, weil alle wussten, dass die Erdbeeren so gut sind.
Geil.
Naja.
Ja, vielleicht haben wir ja Glück nächstes Jahr. Vielleicht denken wir dran, nächstes Jahr im Mai nochmal über Erdbeeren zu reden. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere Hörerin einen Tipp, wo man schöne Erdbeeren
Mieze Schindler bekommt.
Genau. Mhm. Mieze Schindler oder besser.
Ja. Ich finde ja die Namen auch so toll.
Ich habe ein bisschen gebraucht, also es gibt so Sachen, die sagt man nicht gern. Ne? Und ich finde, Mieze Schindler klingt irgendwie despektierlich.
Echt? Ja. Ich denke bei Mieze Schindler irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie immer an die 20er Jahre. 20er ja. Jahre Berlin, so.
So der nasse Fisch, ja.
Super. Ja. Als ich das erste Mal gehört hatte, war das direkt in meinem Kopf und seitdem ist das dann nicht mehr weggegangen.
Mieze Schindler, die Animierdame aus dem illegalen Club der Raguse-Brüder, die im Neukölln des frühen 20. Jahrhunderts ihr schändliches Unwesen trieben.
Ja.
So ungefähr.
Es sind ja so Sachen, zum Beispiel, es gibt ja auf dem Deutschlandfunk gibt's ja immer die Presseschau.
Du meinst den Synonymwettbewerb?
Nee, da gibt's ja immer die Märkische Oder Zeitung, ne?
Ja.
Ja, und ich beim ersten Mal hatte ich gehört Merkel'sche Oder Zeitung. Ich dachte, wie Merkel'sche Oder Zeitung.
Aber irgendwie auch
Angela Merkel, ne? Zu tun. So, und seitdem kriege ich das auch nicht mehr aus dem Kopf. Also jedes Mal, wenn ich Märkische Oder Zeitung höre, habe ich immer Angela Merkel im Kopf. Das ist irgendwie auch sehr schräg.
Ja. Schöne Weine hast du mitgebracht. Wirklich.
Danke.
Inklusive des Roten oder dem Roten. Na egal.
Inklusive
Roten. Auch der Rote.
Auch der Rote. Auch der Rote hatte was.
Genau.
Fein. Die meisten werden ja wahrscheinlich das Sechser-Paket genommen haben, also schon für die nächste Sendung vorbereitet sein. Wo es dann zu Riedinger geht, also dem Hof, wo du oder ihr anhalten könntet auf dem Weg zum Gardasee.
Mhm.
Matthias Messmer heißt der Winzer und wenn du da bist, bestell wirklich liebe Grüße und sag, du hättest das im nächsten Podcast irgendwie mit drin mit mir.
Mhm.
Dann kann er das einordnen. Und ich habe aber noch eine Ankündigung, weil ich ja jedes Jahr mittlerweile seit 2020, also seit dem ersten Corona-Jahr, einen Podcast mache mit Daniel Wagner von Weingut Wagner Stempel.
Naja, da habe ich mir auch gerade wieder zwei Flaschen Herkretz 24 für die Sammlung geholt.
Und die Sendung mache ich am 6.11. live. Und da gibt es ja auch ein Paket und die machen auch immer einen sehr schönen Preis. Also es gibt immer auch drei Weine, also den Glimmer Chardonnay, den Tirus Blanc de Blanc, also Schaumwein und ein Merlot. Also wir haben einfach mal so ein bisschen abseits der üblichen Wagner-Stempelweine was ausgesucht. Und wir reden so über dies und das, weil gibt, glaube ich, viel zu reden. Wir hatten die letzte Sendung im Juli letzten Jahres, das heißt noch vor der 24er-Lese. Und wenn wir die Sendung haben, dann war schon 24er und 25er Lese. Und insgesamt hat sich in der Weinbranche seitdem total viel getan. Nicht unbedingt zum Besseren, leider. Also da ist schon eine ziemliche Alarmstimmung in der ganzen Weinbranche. Und
weil keiner mehr Wein kauft.
Zu quatschen. Ja, genau. Und nicht nur in Deutschland. Ja. Also das ist ein weltweites Phänomen, ja. Je weniger Klasse die Leute haben, mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie, das hat auch irgendwas Politisches so. Also, Naja, je weniger Kultur die Leute haben, desto weniger Wein trinken sie auch.
Ach so, du meinst ich. je räudiger.
Das ist so eine persönliche Geschichte. Ja, also, je räudiger das wird auf dem politischen Parkett, desto weniger trinken die Leute auch irgendwie Wein als kulturelle, weiß nicht, kulturelles Zusatz.
Ja, sagen wir mal so, die Faschos saufen eher Bier und
machen
Schnaps.
Machen das eh nicht.
Ne? Ja. Ja. Und wenn die Sonne...
Der Trump trinkt das ja auch nicht, aber hat ein Weingut, das so heißt.
Wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen sogar Zwerge lange Schatten. Die nächste Ausgabe der Flaschen am 22. Oktober 2025. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und einen habe ich noch. Ja. Und zwar war ich letzte Woche bei einem kleinen italienischen Restaurant in Berlin namens Spina, so wie Zapfhahn.
Ja.
Da gibt es allerdings kein gezapftes Bier, sondern nur Dosenbier, aber alles von Fürst Wiatzek, was ich ganz gut finde. Also ich mag das, was die brauen.
Das ist das, was wir auch auf dem Silvanerfest hatten, ne?
Ja, genau. Ja, und der macht noch viel mehr. Und okay. Also wir waren Montag.
Ist das neu? Ist das eine neue Braucher? Ich hatte das vorher nie gehört.
Fürst Wiatzek, nee, den habe ich schon seit Jahren auf dem Schirm.
Echt? Okay.
Den gibt es sogar frisch im Berlo Brauhaus in Berlin. Also da habe ich den irgendwann mal getrunken und das muss sogar vor Covid gewesen sein noch. Ja. Mhm. Naja, jedenfalls, wir waren montags da, das heißt, ich kann jetzt nicht zu viel empfehlen da, aber was ich total sympathisch fand, ich fange erst an mit, was ich total unsympathisch fand, der Laden hat keine Webseite, die gibt es nur auf Instagram und ich finde es unmöglich, nur auf Instagram zu sein, weißt du, so, ja, hier, nee, also wenn du dir angucken willst, was wir hier machen, musst du halt deine Daten irgendwie an Mark Zuckerberg verschenken und so, finde ich tendenziell falsch. Aber okay, muss man halt mit leben. Was ich aber toll fand, wir waren montags da, letzte Woche Montag, und haben uns so hingesetzt draußen, war auch schönes Wetter, und dann sagt er, ja, hier, wieso, er gibt einen Aperol Spritz, sagt er, nee, montags nicht. Ich weiß ja, da ist alles Personal montags weg oder sowas. Und er sagt, wir haben auch nur vier Gerichte und das sind alles Nudelgerichte. Er hat so eine Karte hingestellt, waren halt vier verschiedene Nudelgerichte auf, und er meinte, ihr könnt euch dann aber aussuchen, welche Nudeln ihr haben wollt. Also, Tagliatelle.
Strozzabretti.
Genau, genau, dann anpöbeln. Was bist denn du für ein Italiener, dass du die nicht kennst? Nee, und dann konntest du halt so, ja, fand ich total angenehm, dass du einfach nur so, ja, okay, nehme ich das mit dem Wild, nehme ich das mit dem Aglio Olio oder nehme ich das, also dass du nur so eine Vierer-Auswahl hattest, fand ich super angenehm. Und dann nur für einen Zehner.
Man muss sich nicht so einen Kopf machen.
Ja, genau. Ja. Und das dann für einen Zehner. Und das war richtig lecker essen. Also sollte man mal hingehen. Also der ist nicht teuer, der Laden. In der Säumestraße in Berlin-Friedrichshain ist der.
Okay, cool.
Der hat wenigstens einen Gastro-Tipp noch hier drin gehabt.
Ich glaube, ich habe keinen.
Ja gut, man kann ja nicht ständig essen gehen. Nee. Vor allen Dingen nicht, wenn man so kochen kann wie du.
Ja, das hat schon, also genau. Das hat schon was tatsächlich. Ja.
Wochenlang total Bock auf ein Steak gehabt. Und jedes Mal, als ich in Köln war, auch so, komm, ich gehe jetzt ein Steak essen. Bin genau in die falsche Richtung gelaufen, weil Steakhäuser sind nicht am Stadtrand. Und hab da nichts gekriegt. Und dann habe ich hier auch irgendwie nicht dran. Und dann kommt man nicht dazu. Und alleine essen gehen ist ja auch immer so ein bisschen traurig. Und dann habe ich mir neulich, weiß gar nicht, letzte Woche war dann Ende letzter Woche, im Supermarkt, also im Discounter, so ein Bio-Steak gekauft. Bio-Rumpsteak.
Uiuiui.
Das war scheiße. Ich hab dann echt gesagt, naja, wenigstens war es Bio, aber das war so. Ich weiß überhaupt nicht,
warum. Das ist eine traurige Angelegenheit.
Das super traurig. Das irgendwie überhaupt kein schönes Fleisch. Und ach, naja.
Nee. Verstehe ich total.
Ja. Ein Grill Royale ist zu teuer, da würde ich ja gerne mal hin, ne?
Ja, aber ja.
Ja, andere Leute kaufen sich dafür ein Auto.
Ja, es ist schon verrückt, aber es gibt auch diesen, wie heißt nochmal dieser Burgerladen, wo wir mal vor ewigen Zeiten waren.
The Bird?
The Bird, ja, genau. Also in Hamburg.
In Hamburg
gibt's hat The noch. Bird auch richtig gute Steaks. Ich habe einmal dort ein Steak gegessen, ist auch nicht günstig, deswegen einmal. Mhm. Aber das war auch richtig gut. Richtig gut. Also ich finde auch, wenn man dann mal, dann muss es sich auch irgendwie lohnen, wenn man irgendwie alle paar Monate mal irgendwie ein sowas isst.
Ja, das stimmt. Und das war jetzt irgendwie.
Wenn man irgendwie so halb roh auf den Teller bekommt, dann muss es auch einfach richtig gut sein.
Ja, 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 ja. Gibt's The Bird in Berlin eigentlich noch? Weißt du das?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Könnte ich jetzt auch im Internet nachgucken. Aber kann ja jeder andere. Vielleicht hat der Chat ja schon längst. Nee, hat er nicht.
Nee, hat er noch nicht.
Naja, dann halt nicht.
Kann ja noch werden.
Hier noch der Hinweis auf den anderen Podcast von Christoph. Es geht um alkoholfreie und alkoholarme Getränke. Ja. 2 über 0 heißt diese Sendereihe. Ihr solltet euch das nicht nur anhören, sondern ihr solltet das auch abonnieren. Weil, und lasst ein Like da, ne?
Und ja, danke.
So
ja,
genau. Also, weil ich merke das auch gerade, dass
es ist total schwer, irgendwie durchzudringen.
Es ist die Hölle. Ja. Es ist die
totale Hölle. So viel Podcast.
Naja, vor allen Dingen hast du halt dann auch wirklich sehr, sehr, also das eine sind ja diese Produktionen, wo irgendwelche Big Names jetzt auch noch Podcasts machen. So, und die werden dann natürlich sofort gehört, weil die kennt halt jeder. Dann hast du diese Eigenproduktionen von den großen Plattformen und es gibt ja nur noch große Plattformen und Eigenproduktionen werden immer als erstes beworben und so kleine Krauter und so Gemischtwarenläden und Kleinkunst, was du und ich so machen, das wird überhaupt nicht mehr sichtbar. Also selbst mit guten Produktionen, mit schönen neuen Produktionen, du kannst froh sein, wenn du mal irgendwie 2.000-3.000 Hörer gewonnen hast. Und das war's dann. Und dann hast du natürlich auch noch diese komischen Polarisierungspodcasts, weißt du, wo dann so, was im Grunde auch nur Laber-Podcasts sind, die aber die ganze Zeit irgendwie, um es politisch auszudrücken, die rechts sind. Es gibt so viel rechtes Gelaber mittlerweile. Und das finden natürlich alle total geil, vor allen Dingen so heranwachsende Männer, weil das ist irgendwie schön assi und schön ruppig und es ist halt echt schade, wenn du dir dann ein bisschen Mühe gibst und nicht dran vorbeikommst und noch nicht mal gesehen wirst. Also es ist, ja.
Ja, ja, ja. Stimmt. Also es ist tatsächlich, es ist, man muss halt echt Durchhaltevermögen beweisen, aber ich glaube, so auf Dauer wird das noch was. Also es ist, genau, es findet eigentlich alle 2 Wochen statt. Ja. Jetzt hatten wir irgendwie
auf Lager. Du hast ja nicht das Problem, das ich habe. Ich muss davon leben.
Ja.
Wird zunehmend schwer. Mhm. Also das ist wirklich verblüffend, ja. Naja, ich will nicht jammern, noch geht's mir ja gut.
Noch geht's, ne?
Genau, noch geht's und wenn nicht, dann überfalle ich halt eine Bank oder so, was man halt so macht. Oder gehe arbeiten. Oder ich gehe arbeiten, weil ich arbeite ja nicht. Ist auch immer schön, wenn dann so irgendwelche Arschprolls meinen, nur das, was sie arbeiten, ist arbeiten und alles, was anstrengender ist als das, was sie selbst machen. Aber was alle anderen machen, das ist keine Arbeit.
Ja, aber das ist ja, also ich meine, das ist ja auf allen Ebenen, das ist so egozentrisch geworden alles.
Ja, ja.
Dass ja nur noch ich zähle mit dem, was ich tue.
Ja. Und daraus wird dann Politik. Oh mein Gott, ist das ein unangenehmes Ende für diese Sendung. Damit hören wir jetzt mal ganz schnell auf. Also wie gesagt.
Haben wir noch was Schönes?
Wir haben noch was Schönes. Nächste Live-Sendung Vrind Flaschen am 22.10. um 19.30 Uhr live oder halt dann später als Podcast. Das nächste Trinken, noch mehr live trinken. Unmittelbar danach Wagner Stempel mit Christoph am 6. November 2025. Das ist dann ein anderer Kanal. Den Link findet ihr im Blog zu dieser Sendung, vrind.de.
Genau.
In diesem Sinne, danke Christoph.
Danke Holger.
Danke Chat fürs Dabeisein, danke Publikum für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram für alles.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel. Ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Frauen. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.